Herzlich willkommen zurück zum dritten und abschließenden Modul des MVA-Kurses Einführung in die Windows PowerShell 4.0. Das dritte Modul beschäftigt sich mit dem Thema Scripting mit der Windows PowerShell. Was behandeln wir in diesem Modul? Wir zeigen die Voraussetzungen für die Ausführung von Windows PowerShell-Skripten. Ich gebe außerdem Tipps für das Scripting mit der Windows PowerShell und zeige einige erweiterte Möglichkeiten für das Scripting auf. Anschließend gebe ich einen Ausblick auf die kommende Version der Windows PowerShell, und zwar 5.0. Gebe zum Abschluss eine Zusammenfassung und liefere Ihnen mit dieser Präsentation auch noch jede Menge hilfreiche Ressourcen für Ihre tägliche Arbeit mit der Windows PowerShell mit. Was müssen wir zunächst für die Ausführung von Skripten wissen? PowerShell-Skripte haben die Dateiendung PS1, sind ganz normale Textdateien und die Dateiendung kennzeichnet ein PowerShell-Skript. Kann ich Skripte unmittelbar ausführen, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Auf den meisten Systemen ist dies standardmäßig nicht erlaubt. Mit dem Befehl Set Execution Policy Remote Signed erlauben Sie lokale Skripte. Sie sollten jedoch auch über Signatur Ihrer Skripte nachdenken. Für diesen Schritt sind eventuell Administratorrechte nötig. Wir können Skripte über zwei Wege ausführen. Einmal, indem wir den kompletten Dateipfad, gefolgt von einem Backslash und den Skriptnamen, mit oder ohne der Endung PS1 eingeben. Und der zweite Weg, wie wir das tun können, ist, wenn wir uns im Stammverzeichnis, also in dem Verzeichnis, in dem sich das Skript befindet, befinden und führen das Skript dann durch Punkt, gefolgt von einem Backslash und dem Skriptnamen mit oder ohne der Endung PS1 aus. Was ist noch interessant zu wissen für das Scripting mit der Windows PowerShell? Kommentare, die einzeiliger Natur sind, kennzeichnen wir mit einem Hash-Zeichen, also dem Raute-Zeichen, und mehrzeilig mit der Spitzenklammer auf und der Raute, dann der Kommentar, der mehrzeilige, und die Raute mit der Spitzenklammer zu. Dies würde natürlich auch für einzeilige Kommentare funktionieren. Variablen deklarieren wir mit Dollar und den Variablennamen oder können dies auch über set-variable, also das entsprechende Commandlet, tun. Ein Beispiel wäre hier $jahr ist gleich 2015 oder auch set-variable Leerzeichen Jahr ohne Dollarzeichen und den entsprechenden Wert dazu. Ein Zeilenende eines PowerShell-Skripts erfordert nicht zwingend einen Strichpunkt, also Semikolon, Sie können den aber gerne setzen. Wenn Sie mehrere Befehle in eine Zeile stellen möchten, sollten Sie die Befehle mit dem Semikolon trennen. Ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung. Mit der PowerShell-ISE ist eben diese Ausführung von Blöcken, Befehlsblöcken, also einem Skript, möglich. Wie das Scripting mit der Windows PowerShell im Praxisbeispiel aussieht, das zeige ich Ihnen jetzt. Wir wechseln dazu wieder auf unsere Serverplattform, und zwar Windows Server 2012 R2, die wir auch in den vergangenen Modulen schon verwendet haben. Das Scripting mit der Windows PowerShell möchte ich Ihnen anhand eines Beispiels mit Microsoft Azure, also unserer Microsoft Cloud-Plattform, zeigen. Hierzu öffne ich ein Skript, das ich bereits vorbereitet habe, beziehungsweise zwei Skripte, markiere diese und öffne die in der PowerShell ISE. Ich habe zunächst eine Konfiguration der Automatisierung mit Microsoft Azure mit PowerShell vorbereitet. Das sind lediglich drei Befehle, die ich benötige, um PowerShell mit Microsoft Azure funktionieren zu lassen. Hierzu bediene ich mich einiger Beispiele, die mein Kollege Peter Kirchner in seinem Blog und ebenfalls in einem weiteren MVA-Kurs vorbereitet hat. Diesen MVA-Kurs kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Wir müssen zunächst für die Verwendung von PowerShell mit Microsoft Azure müssen wir ein Installationspaket ausführen, und zwar Windows PowerShell für Microsoft Azure. Das habe ich in meinem Beispiel schon getan. Wir erhalten über den Link eine Download-Seite auf der Microsoft Azure Webseite und finden unter Befehlszeilen-Tools die Windows PowerShell für Microsoft Azure, die wir anschließend installieren. Die Installation bedient sich des Web Platform Installer 5.0 und ich erhalte jetzt die Meldung, dass Microsoft Azure PowerShell schon installiert ist. Sie können an dieser Stelle die Installation durchführen und sind danach bereit für die Arbeit mit PowerShell in Verbindung mit Microsoft Azure. Sie können sich für dieses Beispiel auch zum Beispiel für die Verwendung eines Serverbetriebssystems bei Microsoft Azure einen Trial-Account mit einem Guthaben von 170 Euro, das Ihnen 30 Tage zur Verfügung steht, verwenden und somit alle Azure-Services, also nicht nur die, die ich jetzt zeigen werde, ausgiebig testen. Wir sehen hier meine Azure Subscription, in der ich mich befinde, und zwar in meiner Subscription für den MVA-Kurs PowerShell. Sehe hier, ich habe noch keine virtuelle Maschinen und ich möchte jetzt mittels PowerShell auf meinem Serverbetriebssystem mit der Verbindung zu Microsoft Azure eine virtuelle Maschine erstellen. Hierzu bediene ich mich wieder dem Blogbeitrag meines Kollegen Peter Kirchner, der hier sehr ausführlich beschreibt, welche Schritte durchgeführt werden müssen, um die Verbindung herzustellen. Wir brauchen hier zunächst noch ein Verwaltungszertifikat, das wir uns aus unserer Azure Subscription herunterladen können und lokal verfügbar machen auf dem Server. Dieses importieren wir dann in der PowerShell ISE über den Befehl Import Azure Publish Settings File und den lokalen Pfad dazu. Die Datei erkennen wir an der Endung .publish Settings. Auch für das Skript, das ich jetzt in der Demo verwende, hat Peter Kirchner einen ausführlichen Blogbeitrag geschrieben. Dieses Skript habe ich mir heruntergeladen und in der PowerShell ISE in einem vorherigen Schritt importiert. Hier habe ich auch nochmal die Links zu den Artikeln angegeben, wo Sie die Schritte finden, und aus meiner Sicht eignet sich dieses Beispiel hervorragend, um erste wirklich beeindruckende Ergebnisse mit der PowerShell zu erzielen. Unser Skript beginnt mit einem mehrzeiligen Kommentar, der durch eine spitze Klammer auf und einer Raute gekennzeichnet ist bzw. eröffnet wird und mit einer Raute und der spitzen Klammer zu wieder beendet wird. In diesem mehrzeiligen Kommentar habe ich die Schritte hinzugefügt, die wir vornehmen müssen, um Windows PowerShell mit Microsoft Azure verwenden zu können. Anschließend findet eine Variablendeklaration bzw. Definition, also die Zuweisung von Werten zu unseren Variablen statt. Beginnend mit dem Namen der Azure Subscription, also dem Namen des Microsoft Azure Abonnements, in meinem Fall MVA PowerShell. Das heißt, wir wollen mit diesem Abonnement arbeiten. Anschließend wird noch eine Location angegeben. Diese wird dann unter anderem hier beim Anlegen des Cloud Services bzw. beim Anlegen des Speicherkontos benötigt. Zudem geben wir einen Servicenamen an, einen Namen für den Storage Account, dann einen Namen für den Storage Container und zudem noch Zugangsdaten, mit der wir uns auf der virtuellen Maschine anmelden möchten, die wir in diesem Skript erstellen. Außerdem benötigen wir ein vordefiniertes Image, das auf der Microsoft Azure Plattform zur Verfügung steht. Und auf Basis dieses Images wird unsere virtuelle Maschine erstellt. Betriebssystem wird auf der virtuellen Maschine Windows Server 2012 R2 sein. Und letztendlich geben wir zusätzlich noch eine Variable an, die den Namen unserer virtuellen Maschine spezifiziert. Steigen wir nun ein in die Schritte, die dafür notwendig sind. Wir starten mit einem vorbereitenden Schritt, indem wir die Azure Subscription festlegen, mit der wir arbeiten möchten. Das ist relevant, wenn wir mehrere zur Verfügung haben. Der erste Schritt beschäftigt sich mit dem Anlegen des Cloud Services, also dem Container für virtuelle Maschinen. Das geschieht über das Commandlet new-Azure Service. An dieser Stelle wird noch über den Parameter Location der Ort, in dem dieser Cloud Service angelegt wird, mit angegeben und zudem ein Service-Name, den wir ebenfalls oben in der Variablenliste spezifiziert haben. Der zweite Schritt beinhaltet anschließend den Storage Account, also das Anlegen dieses Storage Accounts für die virtuellen Festplatten. Im dritten Schritt erstellen wir dann noch einen Container für virtuelle Harddisks, also für die Dateien im Storage Account. Und im nächsten und vierten Schritt benötigt unsere neue Azure VM noch den Storage Account Namen, der hier gesetzt werden muss. Das Ganze stellt sozusagen das Arbeitsverzeichnis dar. Diese Schritte sind zwingend notwendig, also Punkte bzw. Anforderungen, die die Microsoft Azure Plattform an uns stellt, wenn wir eine virtuelle Maschine anlegen möchten. Im fünften Schritt legen wir nun eine neue virtuelle Maschinenkonfiguration an. Das passiert über das Commandlet new Azure VM config. Auch an dieser Stelle kommt unser Image, das wir oben in den Variablen definiert haben, zum Einsatz. Wir wählen hier noch eine Instanzgröße und zwar Small. Hier gibt es unterschiedliche Instanzen, die wir wählen können, je nach Größe und Performance der Maschine. Wir entscheiden uns an dieser Stelle für die Instanzgröße Klein. Im nächsten und sechsten Schritt fügen wir die Provisionierungsdaten zur VM-Konfiguration hinzu. Das sind also interne virtuelle Maschineneinstellungen. Und im siebten Schritt wird es spannend, da legen wir unsere neue virtuelle Maschine an und sorgen dafür, dass sie gestartet wird. Jetzt interessiert uns natürlich, wie diese Schritte nacheinander ausgeführt werden. Hierzu können wir hier im Befehlsfenster unser Skript ausführen. Hierzu lokalisieren wir das Skript auf der lokalen Festplatte des Servers, auf dem wir arbeiten. Wir wechseln dazu in das Verzeichnis. Wir kopieren uns hierzu das Verzeichnis. Stellen sicher, dass wir uns in diesem Verzeichnis befinden und können nun über einen Befehl dir die Inhalte des Verzeichnisses feststellen und sehen hier schon mva-azurevm.ps1 ist das Skript, das wir verwenden möchten. Dieses rufen wir nun auf über den Befehl .backslash, das heißt aktuelles Verzeichnis, und dann den Namen des Skriptes, optional mit ps1 am Ende oder ohne .ps1 am Ende. Das Skript führen wir aus mit einem Druck auf die Enter-Taste und nun werden die Schritte durchgeführt, die in unserem Skript angegeben sind. Hier fällt uns jetzt schon auf, der neue Azure Cloud Service wurde bereits erfolgreich angelegt. Das erkennen wir an diesem Operation Status und dem Wert succeeded. Das Skript läuft jetzt einige Minuten durch, denn es sind ja eine Reihe von Schritten, die hier nacheinander abgearbeitet werden müssen. Nun wurde auch unser neuer Azure Storage Account angelegt, ebenfalls erkennbar durch den Wert succeeded. Die nachfolgenden beiden Warnungen können wir zunächst mal ignorieren. Es wurde angeblich kein Deployment gefunden in unserem Dienst. Das stimmt in gewisser Weise, aber durch unser Skript werden diese Meldungen noch obsolet, da in unserem Service noch Daten angelegt werden. Nun wurde auch noch unsere neue virtuelle Maschine erfolgreich angelegt. Das Ganze wollen wir jetzt natürlich auch im Cloud-Portal von Microsoft Azure überprüfen. Hierzu wechsle ich im Browser in mein Microsoft Azure Portal. Hier fällt uns nun schon auf, dass eine virtuelle Maschine verfügbar ist. Diese befindet sich im Status Running Provisioning, also sie wird gerade provisioniert, also für die Verwendung vorbereitet, und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Außerdem sehen wir hier einen neuen Cloud Service, den wir als Basis für unsere virtuelle Maschine angelegt haben, wurde angelegt und läuft auch bereits. Und das Ganze dauert jetzt noch einige Minuten. An dieser Stelle sehen wir nun auch, dass der Storage-Account bereits angelegt wurde, den wir über das Skript automatisiert anlegen haben lassen. Und jetzt werfen wir nochmal einen Blick zurück in unsere Section Virtual Machines, also in den Bereich, in dem unser Host 1, den wir anlegen möchten, sich befindet. Nun scheint auch die virtuelle Maschine zur Verfügung zu stehen. Nun können wir uns über die Menüleiste am unteren Bildschirmrand auf unser Serverbetriebssystem Windows Server 2012 R2 verbinden. Ich benutze hierzu den Benutzer adm-test, den wir im Skript spezifiziert haben, und gebe noch das Passwort ein, bestätige mit OK und verbinde mich auf das Serverbetriebssystem. Das sieht schon ganz gut aus. Und wir befinden uns auf unserem brandneuen Windows Server 2012 R2 Betriebssystem in Form einer virtuellen Maschine bei Microsoft Azure. Wir haben in dieser Demo gesehen, wie das Scripting mit der Windows PowerShell 4.0 im Praxisbeispiel aussehen kann. Aus meiner Sicht ist das ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, was hinter der PowerShell steckt, beziehungsweise was mit PowerShell möglich ist. Wir haben eine virtuelle Maschine bei Microsoft Azure angelegt und könnten dies zum Beispiel auch noch erweitern, indem wir durch Kontrollstrukturen oder Schleifen zum Beispiel eine größere Menge von virtuellen Maschinen für verschiedene Einsatzzwecke im Unternehmen anlegen. Wie bereits angesprochen, gibt es noch viele, viele weitere Möglichkeiten, was wir mit der PowerShell tun können, beziehungsweise welche Möglichkeiten uns mit der Windows PowerShell zur Verfügung stehen. Es gibt unter anderem zahlreiche Operationen für Zeichenketten, wie Sie es vielleicht schon aus anderen Skript- oder Programmiersprachen kennen. Zudem stehen uns reguläre Ausdrücke zum Auswerten und zum Erkennen von Textmustern zur Verfügung. Das ist eine sehr mächtige Möglichkeit, PowerShell erweitert einzusetzen. Wir haben den Zugriff auf Arrays oder aber auch eine ganze Menge Kontrollstrukturen. Wir können mit Fehlerbehandlung arbeiten oder uns entscheiden, ob wir im Zusammenhang mit Variablen mit oder ohne Typisierung arbeiten möchten. An dieser Stelle möchte ich nun noch einen Ausblick auf Windows PowerShell 5.0, also die Preview-Version, geben. Diese Version ist aktuell verfügbar in Windows 10 in Form von Windows PowerShell 5.0 Preview. Sie können diese aber dennoch nachinstallieren unter Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2. Dazu benötigen Sie das Windows Management Framework 5.0 in der Preview-Variante. Sie fragen sich jetzt vielleicht, was die Highlights und Neuerungen der Windows PowerShell 5.0 sein werden. Hier wird vor allem der Sprachumfang erweitert, und zwar um Klassen und Aufzählungen, also Enumerations. Sie können eine ganze Reihe von Softwarepaketen über Repositories installieren, haben aber auch im Rahmen der PowerShell ISE, also unserer bekannten Integrated Scripting Environment, neue Funktionen zur Verfügung, zum Beispiel das Editieren und Debuggen von Skripten, die sich auf Remote-Systemen befinden. Das ist auch eine sehr praktische Angelegenheit im Administrationsalltag. Und wir erhalten außerdem Erweiterungen der Windows PowerShell Desired State Configuration. Auch hier können Klassen verwendet werden. Die Windows PowerShell Desired State Configuration oder kurz DSC ist eine Möglichkeit, einen bestimmten Zustand auf einem System abzufragen, also ob eine bestimmte Konfiguration vorhanden ist. Nun noch zu einer kurzen Zusammenfassung. Was haben wir in diesem Kurs gelernt? Das Scripting mit der Windows PowerShell ermöglicht vor allem die Automatisierung von wiederkehrenden Administrationsaufgaben. Die Windows PowerShell ist für sehr viele Administrationsaufgaben auf der Windows-Plattform verfügbar. Also wir haben gesehen, nicht nur Client- oder Serverbetriebssysteme, sondern auch für die Microsoft Azure-Plattform, für die SharePoint-Administration, für System Center, für SQL Server und noch viele, viele weitere. Und vor allem erleichtert die Automatisierung von Prozessschritten den Arbeitsalltag mit IT-Systemen. Und dafür ist für viele Aufgaben die Windows PowerShell ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Nun sind wir auch schon am Ende dieses MVA-Kurses und des dritten und letzten Moduls angelangt. Wir haben im ersten Modul das Fundament der Windows PowerShell kennengelernt, somit einen Überblick, haben gelernt, was ist die Windows PowerShell, welche Möglichkeiten der Automatisierung haben wir. Wir kennen nun auch die Basiskonstrukte, unter anderem auch wichtige Hilfefunktionen der Windows PowerShell. Und wir haben gesehen, wie wir Skripte mit der Windows PowerShell ausführen und selbst schreiben können. Wenn Sie Fragen zu diesem Kurs haben oder zu einem meiner Schwerpunktthemen, können Sie sich gerne an mich wenden. Die Kontaktmöglichkeiten, wie Sie sich an mich wenden können, habe ich Ihnen auf dieser Folie noch einmal zusammengefasst. Ich hoffe, dieser Kurs hat Ihnen Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ihr Sebastian Klenk.